Scharfe Welle, der Bonner Epilepsie-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Scharfen Welle, unser Epilepsie-Podcast aus Bonn. Heute sind wir wieder zu dritt und zu Gast ist Professor Dr. Hartmut Vatter. Er ist der Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie, unser Nachbar hier am Universitätsklinikum. Und ich freue mich besonders, dass er heute bei uns ist.
Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank.
Und natürlich auch wieder mit dabei ist Professor Dr. Rainer Sorges, der Direktor unserer Klinik und Poliklinik für Epileptologie. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass du wieder da bist.
Ja, liebe Simone, vielen Dank für die tolle Organisation wieder dieses Podcasts. Lieber Hartmut, schön, dass du da bist, um zu diesem spannenden Thema zu sprechen, was Simone jetzt gleich einführen wird.
Genau, also ich habe es noch gar nicht gesagt, aber die Kombination der beiden Gäste lässt ja darauf schließen, worum es heute geht. Epileptologie und Neurochirurgie. Wir sprechen heute über Epilepsiechirurgie. Und die meisten Menschen wissen vermutlich oder nehmen an, dass Epilepsien und epileptische Anfälle überwiegend medikamentös behandelt werden, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, chirurgisch gegen diese Erkrankung vorzugehen. Und ja, wie ist das, Rainer, wenn du Patienten hier an deiner Klinik hast, wann und wen schlägst du vor zur Epilepsiechirurgie? Für wen kommt das überhaupt in Frage?
Also prinzipiell kommt es für Menschen mit sogenannten fokalen Epilepsien in Frage. Das heißt, wenn es einen Anfallsherd gibt, der auf einen Lappen oder eine Region des Gehirns begrenzt ist. Und wir fangen schon heutzutage relativ früh an, über epilepsiechirurgische Therapien nachzudenken, denn wir wissen, dass manche Ursachen von Epilepsien mit einer sehr geringen Chance auf Anfallsfreiheit zusammenhängen. Das heißt, wenn jemand beispielsweise eine sogenannte Hippocampus-Sklerose, das ist eine Vernarbung des inneren Teils des Schläfenlappens, hat oder eine sehr subtile Aufbaustörung des Gehirns, eine sogenannte fokale kortikale Dysplasie, dann wissen wir, dass die mit Medikamenten eine Chance von etwa 10-20% haben, anfallsfrei zu werden. Und das heißt natürlich für uns auch, wir gehen davon aus, dass diese Patientinnen und Patienten mutmaßlich einer epilepsiechirurgischen Behandlung zugeführt werden können. Also wann denke ich über einen epilepsiechirurgischen Eingriff nach? Bei Patientinnen und Patienten mit fokalen Epilepsien, die diese Ursachen eben haben. Oder bei jenen, die nach zwei anfallssupprimierenden Medikamenten nicht anfallsfrei geworden sind.
Grundsätzlich kann man sich doch auch fragen, dass wenn man eine Ursache gefunden hat, dass man wirklich einen Fokus, einen Ort gefunden hat, den man quasi chirurgisch sanieren kann, ob das wirklich sinnvoll ist, dann irgendwie eine lebenslange Anfallsmedikation zu nehmen. Das ist natürlich mit den Zweien definitionsgemäß richtig, aber eine Chirurgie ist natürlich im Prinzip eine kurative Therapie, wenn man denn eine geeignete Konstellation oder eine geeignete These auch letztlich aufstellt, was man chirurgisch tun kann, um das dann letztlich zu heilen. Großes Wort, aber es funktioniert manchmal.
Was auch die richtige Überlegung ist, und das wird auch zunehmend unter den Epileptologinnen und Epileptologen auch diskutiert, Hartmut, nämlich die Frage, ob, wenn man eine Hippocampus-Sklerose nachgewiesen hat, ob man dann nicht quasi schon mit dem ersten Medikament einen epilepsiechirurgischen Eingriff plant.
Zumindest in die Diskussion stellt und zumindest jemand in Aussicht stellt, der dann vielleicht eine Chance hat, irgendwie quasi vielleicht sogar anfallsfrei, medikamentenfrei zu sein. Nicht nur anfallsfrei, sondern zu irgendeinem späteren Zeitpunkt. Ist zumindest eine Option.
Ja, und tatsächlich kommt diese Frage ja auch zunehmend von Patientinnen und Patienten. Die fragen, kann man statt Medikamente nicht irgendeine Operation durchführen, die mich von den Anfällen befreit?
Und diese Frage kommt auch, wenn der Leidensdruck gar nicht besonders hoch ist. Also angenommen, die nehmen ein Medikament, das wird sehr gut vertragen. Und trotzdem haben die Patientinnen, ist es für die Patientinnen und Patienten attraktiv, diese Aussicht zu haben, operiert zu werden und dann tatsächlich ja geheilt zu sein.
Das weißt du sicherlich besser als ich. Also wenn es tatsächlich etwas ist, das kann ich Sie ja zurückfragen oder sowas, eine Tablette, eine Pille am Tag zu nehmen, ist das wirklich, reicht das aus, sich einer Operation zu unterziehen? Gibt für viele andere Dinge auch, aber ich glaube, man macht sich da doch falsche Gedanken, dass eine Hirnoperation irgendwie, das ist ja kein Abenteuer oder nicht etwas, wo wir uns auf die Schenkel klopfen, wenn das mal gelingt, sondern das sind ja sehr, sehr standardisierte und auch sehr kontrollierte Eingriffe, die ja in einem sehr engen Indikations- und auch Kontrollbereich sind. Ja, das muss man einfach sagen. Und das ist ja sogar enger, weil sie werden ja lebenslang oder sehr lange dann auch von unseren Epileptologen vorher und hinterher weiter betreut. Das ist ja jetzt nicht, dass man da irgendetwas macht, was, wie gesagt, mal gelingt und mal nicht, sondern dass, wenn das gut geplant ist, dass das eigentlich, Spaziergang wäre jetzt doch das falsche Wort, aber es ist irgendwie eine Behandlung, die auf ein Leben betrachtet wahrscheinlich kein geringeres Risikoprofil hat als eine dauerhafte Medikamenteneinnahme.
Kein höheres.
Ja.
Ja. Darüber sprechen wir nachher noch, wie das mit der OP genauer läuft. Aber gibt es denn auch allgemeine Kontraindikationen, also Menschen, für die das aus Gründen einfach überhaupt nicht in Frage kommt?
Ich meine jetzt aber nicht irgendwie, dass die keine Indikationen haben. Das heißt also, wenn man keinen Plan hat, was man eigentlich operieren will, dann macht es auch keinen Sinn, jemanden zu operieren. Das ist aber keine Kontraindikation. Eine wirkliche Kontraindikation ist jemand, der so herzkrank ist, dass er keine Treppe hochkommt. Den kann man selbstverständlich auch nicht operieren. Oder jemand, der ansonsten irgendwie eine ganz erhebliche Erkrankung, eine körperliche Erkrankung sonst hat, da steigt das Operationsrisiko dann an. Und irgendwann ist die Abwägung, ob eine Operation wirklich ein sinnvolles Risiko-Nutzen-Profil beinhaltet, dann wirklich halt nicht mehr auf Seiten einer Operation. Aber eine allgemeine, absolute Kontraindikation gibt es extrem selten.
Welche epilepsiechirurgischen Methoden gibt es denn überhaupt? Also wird da mit verschiedenen Mitteln gearbeitet oder gibt es ein Standardverfahren, was durchgeführt wird?
Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von standardisierten Verfahren, und wenn man jetzt irgendwie einmal eben die schon ein paar Mal angesprochene Hippocampus-Sklerose annimmt, da gibt es halt letztlich entweder eine selektive sogenannte Amygdala-Hippocampektomie, da wird der Hippocampus, also ein Teil des mittleren Schläfenlappens, mit den Amygdala, das sind also die, wie heißt das auf Deutsch?
Mandelkerne.
Die Mandelkerne, ja, mit den Mandelkernen zusammen entfernt und die temporomesialen Strukturen herausgenommen. Das kann man entweder selektiv machen oder dass man den Block entfernt. Das sind sehr, sehr definierte Eingriffe. Ansonsten ist im Wesentlichen, dass von den Kollegen der Epileptologie hier eine These formuliert werden muss, ein möglichst genaues Areal definiert werden, dass man dann so selektiv wie möglich operativ entfernen kann. Und dazu gibt es noch, aber mit deutlich schlechteren Ergebnissen auf die Anfallsfreiheit, Stimulationsverfahren, entweder dass man den Vagusnerv stimuliert oder auch, dass man eine tiefe Hirnstimulation macht. Das sind alles noch Optionen, die letztlich aber dann eigentlich eher in dem weniger erfolgsversprechenden Bereich sind. Also für eine wirkliche Anfallsfreiheit zumindest.
Oh, das leitet eigentlich gut über zu der Frage, wie die Aussichten auf Anfallsfreiheit sind und der Frage, wer ist eigentlich der geeignete Kandidat oder die geeignete Kandidatin. Und da kann man, glaube ich, ganz allgemein sagen, dass Patientinnen und Patienten, die eine sichtbare Auffälligkeit im MRT haben, die in einem Hirnbereich liegt, den man rausnehmen könnte, ohne dass man irgendwelche dauerhaften Störungen und Einschränkungen nach der Operation hat. Das sind eigentlich geeignete Kandidaten. Man muss eben nur noch beweisen, dass diese Auffälligkeit tatsächlich auch die Anfälle macht. Und das machen wir in unserer prächirurgischen Epilepsiediagnostik, da sprechen wir gleich drüber. Und dann die Frage, welche epilepsiechirurgischen Methoden und Zugangswege werden hier angewandt. Das hängt eben ganz individuell ab, wo wir vermuten, dass diese sogenannte epileptogene Zone, also das Hirnareal, das entfernt werden muss, um Anfallsfreiheit zu erreichen, wo das liegt.
Ja, du hast es gerade gesagt, prächirurgische Diagnostik, das ist der Schritt, der Ja, nach der Idee, dass ein Patient oder eine Patientin geeignet ist für Epilepsiechirurgie folgt und aber vor der Operation an sich. Was passiert da?
Einfach zusammengefasst versuchen wir zu beweisen, dass Anfälle aus einem bestimmten Hirnbereich kommen. Und diesen Hirnbereich, den definieren wir dann eben als die sogenannte epileptogene Zone. Das ist also dieser Hirnbereich, der entfernt werden muss, um Anfallsfreiheit zu erreichen. Und wie finden wir das raus? Ganz einfach. Wir machen vorher Bilder des Gehirns im Schnittbildverfahren mit Kernspintomographie. Dann führen wir ergänzend radioaktive Methoden durch. Die Patientinnen und Patienten bekommen radioaktiven Zucker gespritzt und dieser sammelt sich in dem Hirnareal, was die Anfälle erzeugt, meist geringer an als in den normal gesunden Hirngeweben. Ja, und dann bekommen Patientinnen und Patienten Elektroden auf die Kopfhaut geklebt und dann verbringen diese 24 Stunden, 7 Tage die Woche bei uns in der Video-EEG-Einheit und da zeichnen wir epileptische Anfälle auf. Und am Ende haben wir dann in guten Konstellationen auch eine klare Zuordnung von Auffälligkeiten im MRT und den Anfällen, die wir im Video-EEG aufgezeichnet haben. Und dann können wir daraus die Hypothese ableiten, die Anfälle kommen beispielsweise aus dem linken oder rechten Schläfenlappen und können dann eine epilepsiechirurgische Operation uns gemeinsam diskutieren.
Ist denn die Klinik für Neurochirurgie auch involviert in dieser prächirurgischen Abklärung?
Die Prächirurgie, also insgesamt ist die Arbeitsaufteilung natürlich so, dass die Diagnostik, wie auch irgendwie die Diagnostik beim Neurologen oder beim Epileptologen liegt und wir die Diagnostik halt immer dann unterstützen, wenn eine operative Maßnahme notwendig ist. Das heißt also, wenn durch Oberflächen-EEG-Ableitungen zum Beispiel kein eindeutiges Ergebnis erzielbar ist, legen wir durchaus operativ auch Tiefenelektroden und legen auch in die einzelnen Areale Elektroden, die neuerdings sogar umkehrbar sind, sodass man sogar durch diese Elektroden, sogenannte Dixie-Elektroden, auch eine Läsion setzen könnte. Das sind aber neue Methoden, die wir noch evaluieren im Augenblick, beziehungsweise an denen wir arbeiten. Nein, die Definition und die Diagnostik und die Diagnoseerstellung ist der feste Bereich der Epileptologie und die Umsetzung, die operative chirurgische Umsetzung ist dann der Teil der Neurochirurgie.
Also das heißt, diese Abklärung, die Prächirurgie erfolgt in der Klinik für Epileptologie und dann kommt es quasi zur Übergabe des Patienten an Sie und an Ihre Klinik.
Naja, der genaue Ablauf ist natürlich nicht so eins zu eins oder so einfach, wie man das irgendwie immer gerne hätte oder so. Am schönsten wäre natürlich, man hat jemand mit einer therapierefraktären Epilepsie, man findet den eindeutigen Punkt. Dieser eindeutige Punkt ist operativ schön zu erreichen. Ich mache ihn raus und alle sind glücklich. Das funktioniert halt irgendwie manchmal, aber nicht immer, sondern es ist tatsächlich so, dass eben mit einem Aufwand, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, aber wahrscheinlich kannst du da besser was dazu sagen, eben letztlich eine möglichst gute Hypothese erstellt werden kann. Und ich kann mich dazu äußern, wie ich diese Hypothese operativ oder resektiv umsetzen kann. Also wenn wir eine klare Hippocampus-Sklerose mit einer eindeutigen Lokalisation haben und auch mit einem eindeutigen Anfallsbild und mit einem EEG, das dazu passt, dann kann ich einen standardisierten, diese vorher schon mal genannte Amygdala-Hippocampektomie durchführen. In allen anderen Punkten müssen wir halt versuchen, maßgeschneidert irgendetwas mit einem möglichst guten Risiko-Nutzen-Profil zu erstellen. Und dem entspricht dann auch die tatsächliche Erfolgsquote, die man dabei hat.
Und wie ist denn also die Quote ungefähr derjenigen, die quasi nach der prächirurgischen Diagnostik dann auch wirklich operiert werden?
Ja, also ich glaube, man muss dazu sagen, dass die einzelnen Patientinnen und Patienten, die sich in den epilepsiechirurgischen Zentren jetzt vorstellen, die sind von ihrer Konstellation immer komplizierter geworden. Das liegt unter anderem daran, dass es eben auch mittlerweile mehr epilepsiechirurgisch aktive Zentren gibt. Und das heißt, an den einzelnen Zentren werden die Fälle komplizierter. Und wir schätzen etwa, dass wir 30-50% aller Patientinnen und Patienten, die eine solche prächirurgische Epilepsiediagnostik durchlaufen, einen Eingriff empfehlen können. Also jeder Dritte bis jeder Zweite kommt für eine Operation letztendlich in Frage. Und Davon entscheiden sich etwa 3 von 4, also 75% für den operativen Eingriff. Und das hängt natürlich unter anderem von den vermuteten Risiken und Komplikationen ab und natürlich auch von der Chance, die wir schätzen, dass die Patientinnen und Patienten anfallsfrei werden. Wie schätzt du da die Chance ein, Hartmut, bei den verschiedenen Konstellationen?
Kommt ja sehr darauf an, aber die Resektiven haben ja irgendwie die günstigsten, wenn man an fokale Dysplasien denkt, im 90%-Bereich und die meisten dann irgendwo kommt ja auch sehr auf die Zeit an, die man beobachtet. Also innerhalb der, wenn man auf mehrere Jahre betrachtet, sind es doch 3/4, die anfallsfrei oder zumindest deutlich anfallsgebessert sind.
Genau, so im Allgemeinen hängt die Chance auf Anfallsfreiheit natürlich davon ab, also einmal, was die Ursache ist. Du hattest eben die fokalen kortikalen Dysplasien, also diese feinen Aufbaustörungen des Gehirns erwähnt, und die Hippocampusklerosen, diese Vernarbung des Schläfenlappens, die haben auch in Summe eine sehr gute Chance, anfallsfrei zu werden. Und dann hängt es aber davon ab, es gibt ja auch beispielsweise gutartige Tumoren, Blutschwämmchen, diese Kavernome und so weiter. Und dann hängt natürlich die Chance auf Anfallsfreiheit auch davon ab, wie viel man davon resizieren kann, entfernen kann. Und das hängt wiederum von der Lage ab. Es gibt ja sicher auch Hirnareale, da kann man nicht sehr großzügig Hirngewebe entfernen, Hartmut.
Aber das ist ja das, was wir immer vorher angucken und vorher tatsächlich diskutieren, ob und inwieweit, wenn es nicht vollständig resektabel ist, dann ist es ja allenfalls irgendwie ein, ich weiß nicht, ob man das als palliativ bezeichnen möchte, also auf jeden Fall etwas, wo wir auch den Patienten aber vorher sagen können, dass wir nicht eigentlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, mit einer Anfallsfreiheit rechnen können, sondern das sind aber andere, ich meinte jetzt, oder ich bin von der Frage ausgegangen, dass man die eine klassische Symptomatik, ein klassisches Konzept haben, die haben sicherlich eine sehr hohe Anfallsfreiheit, auch die Quote ist irgendwie mit Sicherheit in den genannten Prozenten. Natürlich sind die, wo man eben, ja, nennen wir es einen Kompromiss, also wo man sich eben schwerer tut, sich eindeutig festzulegen. Und das ist natürlich auch etwas, was immer mit den Menschen kommuniziert werden muss und wo man auch darüber diskutieren kann, ob man es macht oder nicht. Aber letztlich ist der Patient natürlich, der die Entscheidung treffen muss, wenn er auch nur eine geringe Chance hat, ob er sich wirklich einer Operation unterziehen möchte.
Ja, die Lebensqualität kann ja natürlich auch enorm steigern, sich steigern, wenn keine Anfallsfreiheit erreicht wird, aber eben eine enorme Anfallsreduktion, ne, bei jemandem, der wirklich sehr, sehr viele Anfälle hat.
Absolut, das ist ja bei Karrieren von Erwachsenen, das ist ja eben auch bei Kindern, die irgendwie dann letztlich irgendwie eine bessere Chance haben, ihre Schule zu, obwohl man ja erwarten würde, dass man nach Resektion eines Hirnareals vielleicht nicht schlauer wird. Das gibt es aber durchaus, weil einfach die Epilepsiehäufigkeit deutlich runtergeht.
Ja, dann kommen wir jetzt vielleicht mal tatsächlich zu dem Thema der Operation an sich. Das interessiert ja vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch. Wie lange dauert so ein Eingriff? Wie lange muss man bei Ihnen, sagen wir mal, rumliegen, wenn man operiert wird? Und wie sind da so die Rahmenbedingungen?
Ein operativer Eingriff bedarf halt, das ist so ein bisschen, da gibt es auch so Navigationsanlagen, wo man das einspielen kann. Das ist so ein bisschen wie eine Reise und eine Reiseplanung. Und wie ich schon vorher gesagt habe, sind wir, glaube ich, weit aus den Zeiten draußen, wo das ein Abenteuer ist, wo man mal ins Nichts fährt und sich freut, wenn man ankommt, sondern wo man eine relativ genaue Planung hat. Das bedeutet, wir haben ein Navigations-MRT, wo wir genau einzeichnen, häufig zusammen mit unseren Epileptologen, was wir eigentlich resizieren möchten. Und das Lagern und das Einlesen, das Operationsvorbereiten dauert mit Setzen der Narkose da schon mal eine Stunde oder mehr. Die Operation selber von Hautschnitt bis Hautnaht sind wir vielleicht bei 3 Stunden. Wenn es was Komplexeres ist, vielleicht auch mal bei 4 Stunden. Wesentlich länger eigentlich nicht. Und das wieder dann alles quasi wiederherstellen, den Knochen wieder einsetzen und auch die Haut zu verschließen, dauert dann nochmal eine Stunde, bis man dann in der Position ist. Das heißt, das nützt aber letztlich dem Patienten auch nichts. Der Tag ist vorbei. Ja, das heißt also, 5 Stunden sind wir eigentlich da beschäftigt, mehr oder minder. Und dann bis man tatsächlich wieder so wach ist, dass man was irgendwie mit den mit jemand anders anfangen kann, sind dann vielleicht nochmal 1 oder 2 Stunden. Also das ist so der Tagesablauf, der dabei ist. Insgesamt ist es so, dass tatsächlich epilepsie-chirurgische Patienten nur in Ausnahmefällen intensivmedizinisch nachbehandelt werden müssen. Das sind unter 2%. Wir haben das irgendwie letztlich auch mal durchgezählt. Das heißt, die überwiegende Mehrzahl wird überwacht eine Nacht und kann am nächsten Tag sich wieder erholen von der Operation. Und da brauchen die meisten so 2 bis 3 Tage, bis sie sich irgendwie wieder so weit erholt haben. Wenn man an den Schläfenlappen, also von der Seite rankommt, dann muss man sich immer im Klaren sein, dass der Kopf nicht nur dazu da ist, das Gehirn aufzubewahren, sondern auch, dass unsere Kaumuskeln dran ansetzen. Also das ist zum Beispiel bei Raubtieren viel mehr so, wo die haben, ein Krokodil hat den Kopf fast nur, um seine Kaumuskeln anzusetzen. Und das bedeutet, wir müssen einen Kaumuskel durchschneiden. Das heißt also, das Essen und den Mund aufmachen geht irgendwie die Woche nach der OP etwas schlechter.
Und das wächst dann wieder zusammen.
Das wächst dann wieder zusammen, genau. Das wächst wieder zusammen und man muss aber trainieren, dass der Mund weit genug aufgeht. Und diese ganzen Trivialitäten wie die Frisur, das Fernsehprogramm, und so weiter, das scheint präoperativ immer irrelevant zu sein, aber man merkt, dass es den Leuten dann doch so gut geht, dass sie, wie gesagt, die Hotellerie unseres Hauses dann irgendwie meistens nach 5, 6 Tagen nicht mehr zu schätzen wissen und lieber nach Hause gehen.
Und das dürfen die dann
das
auch.
Das dürfen die dann auch, ja.
Aber das ist doch ein gutes Zeichen.
Insgesamt, ja, also die, ja.
Das finde ich jetzt auch überraschend. Also ich meine, für jemanden, der nicht täglich mit Gehirnoperationen zu tun hat, finde ich, klingt das schon sehr ermutigend, wenn man nach 5, 6, 7 Tagen schon wieder nach Hause darf.
Also, genau, zumindest wenn es normal, wenn etwas Komplikatives ist, das gibt es natürlich auch, aber das ist bei neurochirurgischen Eingriffen doch in einem kleinen einstelligen Prozentbereich, dann dauert es natürlich länger und dann ist auch die Hotellerie nicht mehr so entscheidend. Aber es ist selten insgesamt. In der Mehrzahl der Fälle ist, dass man nach einer Woche nicht mehr da bleiben möchte.
Ja, apropos nach Hause gehen, ist denn danach normalerweise eine Reha notwendig oder regenerieren die Leute und erholen sich von der OP zu Hause?
In der Reha ist ja immer die Frage, was passiert eigentlich in der Reha? Und wenn man eine Reha ist im Wesentlichen etwas, wo etwas Krankenhausartiges, wo nur das ärztliche Tun hinter dem therapeutischen Tun durch Logopäden, Physiotherapeuten, vielleicht auch Ergotherapeuten weit hintangestellt ist. Die stehen da im Mittelpunkt, dass man im Prinzip etwas, was verloren gegangen ist, wieder auftrainieren möchte. Deswegen ist ja die erste Frage, wenn nichts verloren gegangen ist, dann gibt es auch relativ wenig zu rehabilitieren, außer die Mundöffnung eben. Und das kann man gut auch zu Hause machen. Wenn man natürlich irgendwie letztlich eingeschränkt ist in irgendeiner Form oder durch die Epilepsie auch war, dann kann das natürlich sinnvoll sein, dass man quasi in einer sehr kontrollierten Umgebung einer Rehabilitationsklinik zum Beispiel dann wieder an die Normalitäten des Alltags oder auch an die Möglichkeiten herangeführt wird.
Das macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn beispielsweise Eingriffe am Schläfenlappen vorgenommen werden. Und je nach Konstellation und Seite können natürlich Gedächtnisstörungen auftreten, zum Beispiel im sprachlichen Gedächtnis oder im bildhaften Gedächtnis. Und wenn die schon vor der Operation eingeschränkt waren, dann wird man wahrscheinlich von solchen Beübungsmaßnahmen in der Reha profitieren können, wenn eben auch klar ist, welche Funktion soll denn überhaupt beübt oder trainiert werden. Und tatsächlich gibt es auch besondere epileptologische Reha-Verfahren in Deutschland, aber das ist nicht für den Regelfall. Ne? Und die andere Konstellation ist natürlich, wenn es zu Komplikationen während der OP oder nach der Operation kommt, mit Blutungen, Infektionen oder Ähnlichem, die dann auch mal Lähmungen nach sich ziehen können. Das ist natürlich selten, aber dann gäbe es auch natürlich Grund für eine Rehabilitation oder sogenannte neurologische Anschlussheilbehandlung.
Jetzt gehen wir mal davon aus, oder hoffentlich geht es in den allermeisten Fällen gut. Ab wann kann man denn den Erfolg beurteilen? Ist das so, dass in den super erfolgreichen Fällen direkt nach der Operation keine Anfälle mehr auftreten? Oder man wartet mal mindestens irgendwie 3 Monate? Also wie funktioniert das?
In der Regel irgendwie treten postoperativ keine Anfälle mehr auf. Das ist irgendwie der Effekt, der dauerhafte Effekt ist nur das Maß des Erfolges. Und das ist leider so, dass je mehr Jahre man das betrachtet, es dann doch immer wieder zu Wiederauftreten von Anfällen kommt. Und das zeigt sich weltweit in der Literatur. Und da arbeiten wir ja auch genau daran, das zu verstehen, wie das mit Vernetzungen funktionieren kann im Gehirn. Das ist aber, glaube ich, nochmal ein ganz neues Thema. Eine wirkliche brauchbare Beurteilung, würde ich mal sagen, ist nach einem halben Jahr, wo man sich dazu äußern kann und dann eben über die nächsten Jahre, dass man wirklich eine Anfallsfreiheit erreicht hat.
Genau, und je näher man an der Operation heran ist, desto häufiger sind auch Anfälle möglich, die durch die akute Hirnreizung zustande kommen. Und dann ist die zweite Frage natürlich immer die Anfälle, die aufgetreten sind nach der Operation. Sind die so, wie die Anfälle vor der Operation waren? Also sind das habituelle Anfälle oder haben die irgendwelche neuen Elemente? Und allgemein kann man sagen wir mal, innerhalb der ersten 3-6 Monate, wenn dann wieder Anfälle auftreten, die den Anfällen vor der Operation ähnlich sind, dann ist das schon ein schlechter Prädiktor. Also das könnte schon auf eine ungünstige Prognose hinweisen. Und dann machen wir das in Bonn so, dass wir relativ früh auch postchirurgisch nochmal nachgucken. Eine sogenannte postchirurgische Reevaluation, wo wir nochmal Anfälle aufzeichnen, MRT durchführen und nachsehen, ob die Operation auch stattfinden konnte, wie wir das gewünscht hatten und besprochen hatten. Und von da aus kann man auch beispielsweise einen zweiten Eingriff planen und die zweiten Eingriffe oder die Nachoperation, die haben auch eine gute Chance, dann dauerhaft Anfallsfreiheit zu erreichen. Also sollte man sich operieren lassen und innerhalb des ersten Jahres treten wieder Anfälle auf, dann ist das erstmal keine Katastrophe, sondern kann dazu führen, dass man vielleicht nochmal nachoperiert.
Wie häufig ist das denn, dass da tatsächlich nochmal nachoperiert werden muss?
Ja, insgesamt ist es eher gering. Also ich schätze mal so unter 20%. Das hat verschiedene Gründe, warum wenig nachoperiert wird. Erstens die Frage, was ist die Ursache dieser neu oder wieder aufgetretenen Anfälle? Und in selteneren Fällen liegt das daran, dass die Operation nicht exakt so gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hatte. Aber nicht selten findet man auch Hinweise auf neue Anfallsherde, die vor der Operation gar nicht aktiv waren. Und manchmal war es auch schon vor der Operation so, dass man einen sogenannten zweischrittigen Eingriff geplant hatte. Das heißt, wir haben mit Patientinnen und Patienten vereinbart, erstmal beispielsweise nur den inneren Teil des Schläfenlappens zu operieren oder den äußeren Teil. Und dann, wenn nach Operation noch Anfälle auftreten, dann sozusagen den zweiten Schritt gehen und den gesamten Schläfenlappen operieren.
Letztlich haben wir uns ja vorher über die Erfolgsquoten schon unterhalten. Und die nicht, also die, worüber wir jetzt gerade reden, sind ja die Nicht-Erfolgsquoten. Und wir haben uns letztlich ja eben hier eine systematische Nachevaluation nochmal einfallen lassen, was man wirklich irgendwie auch systematisch tun sollte. Und da hat man tatsächlich von den Misserfolgen noch ein paar oder einen nicht so unerheblichen Anteil, den man dann doch nochmal durch eine Re-Resektion in einen Erfolg umwandeln kann.
Ja, und tatsächlich ist es so, dass nach einer solchen Reevaluation die Chance mindestens 50% ist, anfallsfrei zu werden, wenn man dazu kommt. Und oft ist sie auch höher als 50% für diese Nachoperation, also die Chance, anfallsfrei zu werden. Aber das ist natürlich in Summe trotzdem eine kompliziertere Ausgangslage für die Neurochirurgen. Und wenn die eben sehr erfahren sind mit epilepsiechirurgischen Eingriffen, ist das auch kein Problem in der Durchführung. Richtig, Hartmut?
Absolut nicht, nee.
Ja, sehr gut.
Wenn ich auf die Uhr schaue, sind wir tatsächlich schon über 30 Minuten. Deshalb würde ich jetzt am liebsten enden nochmal mit einer Frage nach einem besonderen Patientenfall, der vielleicht beiden einzeln oder auch ein gemeinsamer Patientenfall besonders in Erinnerung geblieben ist.
Ja, es gibt ja manchmal sehr schwierige epilepsiechirurgische Konstellationen, wo man alleine schon von der kernspintomografischen Aufnahme mindestens zwei Anfallsgeneratoren vermutet. Und wir haben vor einigen Jahren eine junge Frau gemeinsam behandelt, die in ihren Video-EG und MRT-Befunden etwas schwieriger war als andere. Und wir sind trotzdem zu einer sehr schönen Empfehlung gekommen. Und Professor Vatter hat sie dann operiert. Und wie es weiterging, erzählt er uns jetzt.
Tatsächlich ist der intraoperative Verlauf jetzt nicht so, dass er mir im Gedächtnis geblieben wäre, sondern mehr die Geschichte dieser jungen Frau, weil die eben so erzählt hat, dass sie immer davon geträumt hat, irgendwie ihre Ausbildung zu beenden und einen Führerschein zu machen. Der operative Situs war eine standardisierte Schläfenlappenepilepsie, die sich halt gut resezieren lassen. Und das Ergebnis war dann eben auch so, dass sie tatsächlich ihre Ausbildung weitergemacht hat oder zu Ende geführt hat. Und das ist das, was mir dabei im Gedächtnis geblieben ist.
Und den Führerschein gemacht hat. Und jetzt seit etlichen Jahren durchgehend anfallsfrei ist.
Ja, das ist ja toll. Also eine junge Frau, der so ein ganz normales weiteres Leben ermöglicht wurde.
Und das eben auch, dass man, also ihr ist vorher die Ausbildung eben nicht gelungen, so weil wir davon, ob man schlauer werden kann, wenn man ein Stück Gehirn entfernt.
Ja, wenn man das richtige Stück entfernt, ne?
Offensichtlich.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, enden wir an dieser Stelle. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Das ist ja wirklich in Teilen auch ein sehr intensiver Fachaustausch zwischen beiden war. Schön, dass Sie bei uns waren, Herr Professor Vatter.
Gerne.
Vielleicht finden wir ja nochmal einen Anlass. Ich fand es sehr gut. Und danke dir, Rainer, natürlich auch. Und ich freue mich auch aufs nächste Mal.
Ja, vielen Dank euch beiden und den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Vielen Dank.
Hätten wir jetzt im Chor Tschüss sagen müssen?
Können wir noch machen.